Lukas, du hast einen 19-jährigen Sohn. Hast du ihn beeinflusst bei der Entscheidung, ob er in Militär- oder in Zivildienst soll?
Nein, keiner Art und Weise. Er hat den Entscheid völlig selbstständig gefällt.
Und wie war es bei dir mit deinem 17-jährigen Sohn, Priscilla?
Er hat erst vor ein paar Tagen den Brief bekommen, der darauf hinweist, dass er im Herbst nächstes Jahr den Orientierungstag vom Schweizer Militär besuchen muss. Und er hat gesagt, er tut sich jetzt informieren. Ich tue ihn nicht beeinflussen. Er kann selber entscheiden, was er machen will.
Ein bisschen mehr als einen Monat ist Abstimmung Sonntag. Schon bald kommen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Unterlagen über. Und auch wenn die SVP-Initiative für eine 10-Millionen-Schweiz im Moment fast die ganze Aufmerksamkeit bekommt, gibt es am 14. Juni auch noch eine zweite Vorlage. Und auch die hat es in sich. Mit der Änderung des Zivildienstgesetzes wollen der Bundesrat und das Parlament dafür sorgen, dass mehr junge Männer die Rekrutenschule absolvieren und bis zum Ende von ihrer Dienstpflicht in der Armee bleiben. Konkret heisst das, sie wollen den Zivildienst mit verschiedenen Massnahmen unattraktiver machen. Für die Schwächung des Zivildienstes sind die SVP, die FDP und die Mitte-Partei, dagegen die SP, die Grünen und die GLP. Stimmt es überhaupt, dass die Schweizer Armee zu wenig Leute hat? Und macht es Sinn, beim Zivildienst Schrauben anzuziehen? Oder würde man gescheiter versuchen, die Armee attraktiver zu gestalten? Zudem, sind junge Männer, die in einem Altersheim, in einer Schule, in einer Kita oder in einem Bundesasylzentrum mithelfen, für das Land wirklich weniger wert als solche, die in der Armee dienen? Über das diskutieren wir heute in der 25. Folge vom Podcast Sondersession. Mein Name ist Dennis Bürler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor der Republik. Mit mir im Studio ist Priscilla Imboden, die seit bald 5 Jahren mit mir zusammen aus Bern berichtet und die Schweizer Sicherheitspolitik als Journalistin eng verfolgt. Und der Lukas Häuptli, der nicht nur das Ressort Politik und Recherche leitet, sondern auch auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Militärtrompeter zurückblicken kann. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Dennis, ich muss da gerade rasch dazwischen fahren und dich korrigieren. Du hast gesagt, ich könne auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Militärtrompeter zurückschauen. Lang ist sie zwar tatsächlich gewesen, etwa 10 Jahre lang, erfolgreich leider wirklich nicht. Ich bin in dieser Zeit nämlich von der ersten Stimme zurückgestuft worden in die zweite Stimme und dann nochmal zurückgestuft worden in die dritte Stimme. Also musikalischer, militärmusikalischer Erfolg sieht anders aus.
Was macht man überhaupt in so einer dritten Stimme?
Ja, ohne Zuhörerinnen und Zuhörer wollen zu langweilen. Die dritte Stimme in der Militärmusik kann im Wesentlichen Nachschläge spielen. Das ist, ja, muss man leider sagen, etwas vom Langweiligsten, was es überhaupt gibt.
Okay. Lukas, du hast die Rekrutenschule als Trompeter 1987 absolviert, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges. Also, damals hat es noch gar keinen Zivildienst gegeben, der ist nämlich erst 1996 gegründet worden. Und darum haben die jungen Männer, die damals aus Gewissensgründen nicht ins Militär wollten, zu deinen Zeiten den Dienst einfach verweigern und sind dann nicht selten im Gefängnis gelandet. So sind zwischen 1968 und 1991 etwa 11'000 Männer eingebuchtet worden. Ist das für dich damals auch eine Option gewesen, einfach zu verweigern?
Ehrlich gesagt, nicht. Das ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen. Bin in einer Familie aufgewachsen, wo man gesagt hat, ja, Militärdienst gehört einfach dazu. Und das macht man einfach. Das war in den 1980er Jahren, als ich dann ausgehoben worden bin. Verweigern und da damit in die Kiste kommen, war wirklich keine Option gewesen. Und dann hat es ja faktisch immer noch eine andere Möglichkeit gegeben. Man hat sich einfach untauglich melden können. Das hat man dort zweifellos können. Das war für mich auch keine Option gewesen. Ich habe aber gewusst, dass ich ganz sicher keine Waffe tragen im Militär tragen wollte. Und darum habe ich mich dann für die Militärmusik gemeldet. Oder musste eine Prüfung machen. Bin dann dort reingekommen. Und darum bin ich der Militärtrompeter geworden, der im Übrigen gar nicht Trompeter gespielt hat, sondern Klarinette. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Hast du in deinem Umfeld Leute kennt, die verweigert haben und vielleicht sogar ins Gefängnis gewandert sind? Darum?
Auch hier auf dem Land habe ich niemanden kennt, wo ich dann später in Zürich studiert habe, hat es ganz viele gegeben, die nicht ins Militär sind, aber von diesen ganz vielen hat es auch noch ganz wenige gegeben, die verweigert haben und ganz viele, die den sogenannten blauen Brief bekommen haben, die untauglich geschrieben worden sind von irgendeinem Arzt oder Psychiaterin.
Bleiben wir noch bei der Armee, bevor wir zu dir kommen, Priscilla. In einer Reportage aus dem Militärgericht hat der Journalist William Stern in der Republik vor ein paar Jahren geschrieben, die Armee sei ein, Zitat, System, das auf Machtausübung, Unterdrückung und Rohheit beruhe und Empathie, Unsicherheit und Empfindsamkeit als Schwäche geissle. Ich verlinke Ihnen den Artikel in den Shownotes. Hast du das in den 80er und 90er Jahren ähnlich erlebt, Lukas? Oder ist da mehr für dich trotz allem insgesamt eine gute Zeit gewesen?
Ja, dann ist ganz gefährliche Frage. Du weisst, wenn man das Fass aufmacht, dass alte weisse Männer können von Militärerinnerungen erzählen können, dann wollen sie nicht mehr aufhören. Ich glaube, der Autor, der das geschrieben hat, im Grundsatz recht. Oder recht gehabt. Dutzendmal ist es immer so gewesen, dass der Faktor Macht ganz wichtig war im Militär. Ich selber habe es nicht so schlimm empfunden. Ich habe im Militär viele interessante Leute kennengelernt, habe viel Musik können machen. Und in Sachen Macht habe ich so die ein oder andere Anekdote mitgenommen. Eine Anekdote ist, dass wir dann wirklich wegen einer Bagatelle tatsächlich auch in die Kiste haben müssen. Wir, das war eine Gruppe von Leuten aus dieser sogenannten Militärmusik.
Also Bagatelle hast du gesagt, oder? Also deine Chefs haben es als schlimmer erachtet.
Ja, aber es ist wirklich, also man hat einfach, ich sage jetzt mal, zwar das richtige Getränk getrunken, aber zur falschen Zeit. Und wegen dem haben wir also tatsächlich 3 Tage in die Kiste müssen. Wir waren ein halb Dutzend junge Männer gewesen. Das war wirklich nicht so lustig gewesen. Aber zurück zur Frage, ich glaube, das war eine reine Machtdemonstration gewesen.
Dir, Priscilla, sind so Machtdemonstrationen erspart geblieben. Du hast nämlich keinen Militärdienst geleistet. Warum eigentlich nicht?
Ich wäre damals gar nicht auf die Idee gekommen. Das wäre Mitte 90er Jahre gewesen. Es hat zwar den militärischen Frauendienst gegeben, aber erst seit 2006 dürfen Frauen in allen Funktionen von der Armee tätig sein. Also die Frage hat sich mir nie gestellt. Und wie ist es bei dir, Dennis? Hast du Dienst geleistet?
Naja, ich habe keinen Dienst geleistet. Ich bin eben einer von diesen vermeintlich Untauglichen, die Lukas vorher erwähnt hat. Ich habe vorgesorgt vor meiner Aushebung. Die war im Jahr 2005 gewesen und habe von einem Arzt das Zeugnis bekommen, wo mein Rückenleiden als Bier ein bisschen schlimmer dargestellt hat, als es tatsächlich war. So konnte ich dann gar nichts machen, komplett untauglich, nicht einmal Zivilschutz. Das hätte ich mir vorstellen können, aber am Schluss war es dann nichts und ich einfach ein paar Jahre zu alt, was als Student gar nicht so ins Gewicht fällt.
Hast du dir nicht überlegt, in den Zivildienst zu gehen?
Ich habe mir das überlegt, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, ich könnte das Jahr nach der Matur besser nutzen. Ich bin dann in eine Sprachschule gegangen und reisen. Wir haben neben dem noch einen zweiten Grund abgehalten. Ich hätte eine Gewissensprüfung absolvieren und auch bestehen. Die ist dann erst ein paar Jahre später, 2009 nämlich, abgeschafft worden. Und auch das wollte ich mir noch sparen. Da ist das Zeugnis vom Arzt der einfacher und bequemer Weg gewesen. Zurück zu den Frauen und damit auch zu dir, Priscilla. Findest du es sinnvoll, wenn ihr Frauen auch irgendeine Art von Dienst leisten müssen?
Eigentlich schon, muss ich sagen. Ich war auch für den Service Citoyen aus diesen Gründen. Ich habe früher auch mehrmals Landdienst geleistet, habe gefunden, dass das sehr bereichernd war, habe eine andere Welt hineingesehen, habe eine andere Arbeit gemacht, als ich für die Zeit her gemacht habe. Es bringt die Leute zusammen, man gewinnt Verständnis für andere Kreise in der Bevölkerung. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber die Frage stellt sich jetzt nicht mehr nach dieser Abstimmung.
Wärst du da dafür, Frauen in Dienst zu nehmen, Lukas?
Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, weil man, ich sage jetzt mal, die Frage der Gleichstellung der Geschlechter ganzheitlich muss anschauen. Es gibt ja ganz viele Bereiche der Gesellschaft, wo die Frauen schlechter gestellt sind als Männer. Ich glaube, man muss es ganzheitlich anschauen. Aber unter dem Strich würde ich sagen, ja, immer vorausgesetzt, wir reden von einer Dienstpflicht und nicht von einer Militärdienstpflicht. Also, ich wäre natürlich dafür, dass vor allem eine zivile Dienstpflicht, dass das für alle würde gelten. Ich habe mir noch mal kurz überlegt, bei der Vorbereitung von dieser Sendung, was das eigentlich geheissen hat, wo man den Artikel, nämlich den Dienstpflichtartikel in die Verfassung geschrieben hat. Das ist in einem rechten oder in einem bürgerlichen Land eigentlich schon fast ein revolutionärer Akt gewesen, dass man gesagt hat, alle Männer müssen einen Dienst an der Allgemeinheit leisten. Das war ein etatistischer Eingriff in unsere Gesellschaft, der in anderen Bereichen undenkbar gewesen wäre. Weil man gesagt hat, der Staat hat eigentlich gar nichts zu sagen. Aber in diesem Bereich ist das möglich gewesen. Das finde ich im Grundsatz gut. Immer vorausgesetzt, wir reden nicht nur vom Militärdienst oder wir reden überhaupt nicht vom Militärdienst. Im Übrigen, und das ist das Letzte, im Übrigen glaube ich auch, der Eingriff vom Staat ins Privatleben der Leute ist nur möglich gewesen, weil sehr lange ein Establishment, eine Elite profitiert hat von dem Netzwerk im Militär.
Die dann auch in der Privatwirtschaft können davon profitieren können, von dem Netzwerk.
Genau.
Eine Frau, die Militärdienst geleistet hat, ist die Journalistin Jana Avanzini, die vor etwa 2 Jahren in der Republik darüber berichtet hat, was sie erlebt hat im Militär. Ein sehr eindrücklicher Artikel, den ich Ihnen wärmstens empfehle und darum auch in den Shownotes verlinke. Sie zeigt in ihrem Text nämlich auf, wie der Militärdienst von Männern für Männer konzipiert ist und die Frauen fast schon störend wirken. Teilst du die Ansicht, Lukas?
Teils. Ich glaube, man muss so sagen, das Militär ist von gewissen Männern für gewisse Männer konzipiert worden. Und dass vielleicht auch nicht ganz alle Frauen das störend, wie du gesagt hast, störend empfinden, sondern auch dort ein gewisser Teil. Aber ich finde natürlich schon, im Militär hat es gegeben und gibt es wahrscheinlich immer noch viele Sachen, die wirklich unverständlich sind. Ich erinnere mich daran, dass ich unendlich viel gewartet habe im Militär. Und ich habe mir als 20-Jährige und auch später gar nicht vorstellen, dass es so eine staatstragende Einrichtung gibt, wie eben das Militär, das so schlecht organisiert ist, dass man so lange muss überall warten. Also ich verbinde meine persönliche Militärzeit nicht nur mit Musik machen, sondern mit unendlichem Warten. Ich glaube, das verstehen weder Frauen noch Männer, die halbwegs betroffen sind.
Gibt es denn aktuell Pläne in der Politik, Frauen in den Armeedienst zu integrieren?
Nein, das gibt es nicht. Was vorgesehen ist, ist ein obligatorischer Orientierungstag für Frauen. Dafür braucht es lustigerweise eine Verfassungsänderung, also wir werden darüber abstimmen. Und das ist einfach der kleinste, gemeinsamste Nenner, den der Bundesrat hat sich zusammenfinden bei der Frage, wie das er überhaupt die ganze Dienstpflicht will, umformen, neu organisieren. Da hat man zwei Modelle angeschaut, die sogenannte bedarfsorientierte Dienstpflicht. Das hat die Frauen und die Männer verpflichtet, entweder Militär oder Zivildienst zu leisten. Und dann würde man so viele nehmen, wie es braucht, oder? Und das zweite Modell war eine Sicherheitsdienstpflicht, nur für die Männer. Und dort würden sie entweder Militärdienst leisten oder den Dienst in einem neuen Katastrophenschutz, der Zivildienst. Den gäbe es nicht mehr. Also der Bundesrat hätte es nicht machen wollen, weil es teuer ist, aber das Parlament will der Bundesrat jetzt verpflichten, das doch zu machen. Und das wäre die faktische Abschaffung vom Zivildienst. Würde also viel weiter gehen als die Vorlage, die wir jetzt darüber abstimmen.
Reden wir über das, was die Stimmbevölkerung am 14. Juni entscheidet. Um was geht es dort konkret?
Es geht im Wesentlichen darum, den Wechsel nach der Rekrutenschule in den Zivildienst unattraktiver zu machen. Das wird begründet damit, dass man sagt, eigentlich ist der Zivildienst da für Männer, die Gewissensprobleme haben oder Pazifisten sind und wegen dem keinen Militärdienst leisten wollen. Das ist ein Grundrecht, dass man das nicht muss, wenn man grundsätzlich gegen Militärdienst ist, aus Gewissensgründen. Das Argument kann ich nachvollziehen, dass die nach abgeschlossener Rekrutenschule zum Beispiel noch wechseln, dass die wahrscheinlich nicht Pazifisten sind, sondern aus anderen Gründen wechseln und das ist eigentlich nicht vorgesehen. Das zweite Argument für diese Reform ist, dass es zu wenig Soldaten hat, dass die Schweizer Armee zu wenig Leute rekrutieren kann und das ist ein kompletter Kabis.
Ich bin da wirklich anderer Meinung als du, Priscilla. Namentlich auch, was die Soldaten betrifft, die zum Beispiel nach der Rekrutenschule wechseln. Man könnte eben so gut anders argumentieren oder diesen Weg um argumentieren, weil man könnte sagen, die haben ja eigentlich ein Militär wollen, sonst wären sie gar nie in der Rekrutenschule. Und sie haben nachher gesehen, wie viel sinnloses Zeug man macht in der Rekrutenschule und haben sich möglicherweise erst dann die Frage von der Sinnhaftigkeit gestellt, oder? Und dann sind sie zum Schluss gekommen, sie wollen Zivildienst und Militärdienst machen. Und dass man diese Leute jetzt vergrault, das ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Aus meiner Sicht ist es Vergraulen, ist es Schikaniererei. Der sogenannte Tatbeweis, wo die ja bringen müssen, der wird jetzt noch grösser.
Also der Tatbeweis heisst, dass sie bereit sind, anderthalb Mal länger Dienst zu leisten.
Genau. Ich komme gar nicht raus, was für einen Beweis die müssen erbringen. Die sind ja bereit, für die Allgemeinheit etwas zu leisten. Ich komme bei dem ganzen Konstrukt nicht einmal draus. Aber noch wichtiger finde ich eigentlich das grosse Ganze. Ich sehe die Vorlage, das ist ja nicht die allerwichtigste Vorlage, aber die Vorlage in einem grossen Bild, dass man aufrüsten will. Aufrüsten mit Rüstungsgütern und da halt aufrüsten auch mit Soldaten.
Ja, das stimmt. Also, aber ich meine, du verstehst nicht, was das soll, mit sie dürfen nicht mehr wechseln, wegen Gewissensgründen. Das kann man gut finden oder nicht, aber nach laut Gesetz ist es so, dass man halt eine Dienstpflicht hat. Das kann man befürworten oder nicht. Aber man kann sich nur dispensieren, indem man eben Zivildienst macht, wenn man sagt, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass ich muss lernen, Menschen umbringen im Militär.
Ja, schon. Aber eben der Tatbeweis heisst ja, du musst bereit sein, anderthalb einmal so viel Zeit aufzuwenden für den Dienst und das wird jetzt noch zusätzlich verschärft. Das verstand ich nicht.
Wie wird denn das zusätzlich verschärft? Was sind die konkreten Massnahmen?
Also es ist so, dass man künftig mindestens 150 Tage Dienst leisten im Zivildienst, auch wenn man schon sehr viel Zeit im Militärdienst verbracht hat. Also es bleibt einfach immer noch die gleiche lange Zeit übrig. Und es soll neu keine Zivildiensteinsätze mehr für Mediziner geben. Das ist eigentlich auch recht eine Einschränkung, weil sie wollen, dass die Mediziner alle im Militär bleiben, oder? Es muss, es sind 6 Massnahmen, sie sind unterschiedlich einschneidend. Man muss auch mindestens 1 Einsatz pro Jahr im Zivildienst und wenn man das Gesuch während der RS einreicht, muss man innerhalb von einem Jahr den ersten länger Einsatz machen. Also man probiert es weniger flexibel zu machen oder das auch weniger attraktiv.
Also nur rasch wegen Schikaniererei, wie ich vorher gesagt habe, gerade der Passus, den du erwähnt hast, Priscilla, dass Ärzte mit einem angefangenen oder abgeschlossenen Studium nicht mehr wechseln vom Militärdienst in Zivildienst, das kann ich schlicht und einfach nicht nachvollziehen. Wir haben das Problem, dass wir in diesem Land zu wenig Ärzte und Ärztinnen haben und die dürfen nicht zivil eingesetzt werden wegen so einem Passus, sondern die müssen Militärdienst leisten. Und so viel habe ich in meinem Militärdienst auch erlebt. Die warten, auch die warten im Militärdienst. Die warten auf irgendetwas, das gar niemand weiss, auf was.
Der Bundesrat hofft mit diesen Massnahmen, Zulassungen für den Zivildienst um 40% zu senken. Ist das realistisch?
Ich denke, das ist nicht realistisch. Die 40% entsprechen nämlich genau der Zahl der Zivildienstleister, die während oder nach der RS in den Zivildienst wechseln. Das wäre also nur, wenn man die alle quasi komplett davon abbringt, das zu machen. Das wäre also sehr radikal. Das wird mit dieser Reform auch nicht gelingen. Also es wird tiefer sein als das.
Dass es jetzt überhaupt zu dieser Abstimmung kommt, hat auch mit dem Meinungsumschwung bei der Mitte-Partei zu tun. Die ist nämlich vor ein paar Jahren noch gegen Verschärfungen beim Zivildienstgesetz gewesen und ist jetzt gekippt. Was hat sich geändert?
Ja, der Krieg in der Ukraine hat die politischen Mehrheiten schlagartig verschoben. Es ist halt eine Gelegenheit geworden, auch für alle, die haben wollen, dass man die Armee wieder aufrüstet, die wollen, dass man die Waffenausfuhr liberalisiert und dass man beim Zivildienst zurückstutzt. Das ist eigentlich das gewesen, was das alles hat möglich gemacht hat. Und genau eben, weil mit die Partei hat die Seite gewechselt.
Ja, ich finde das schon wichtig, dass eben bekanntlich anfangs 2022 Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem gibt es den fürchterlichen Krieg zwischen Russland und Ukraine. Und wenn man das ein bisschen verfolgt, was ich zum Beispiel über Instagram regelmäßig mache, dann sieht man ja auch, was das konkret bei den einzelnen Menschen heisst. Da kommen Leute von der Ostfront zurück nach Kiew und die sind kriegsversehrt. Die haben keine Beine mehr, die haben zum Teil keine Arme, die sind wirklich massivstens verletzt. Und ich finde, wenn man dann die Diskussion so führt, nämlich dass man sagt, ja, wir sehen ja, Russland kann die Ukraine angreifen, Russland kann aber vielleicht auch, wer auch immer, die EU oder die Schweiz angreifen, dann müssen wir eben aufrüsten. Mit Rüstungsgütern, ich habe es gesagt, aber auch mit Menschen. Und wenn man das nachher runterbricht auf unsere jungen Leute da, dann muss man ehrlich genug sein und sagen, wir wollen mehr Soldaten, dass wir mehr Soldaten können in einen Krieg schicken. Entweder sieht man so und in einen Krieg schicken heisst, dass die jungen Leute nachher ohne Arm und ohne Bein unter Umständen zurückkommen. Das sind unsere Söhne. Oder man sagt, ja, das kommt eh nie so weit, dann schauen wir das Militär nämlich so an, wie wir das jahrzehntelang gemacht haben, nämlich ein bisschen als Folklore, als etwas, das man eh im Ernstfall gar nie braucht. Das macht mich ein bisschen verrückt, das macht mich richtig verrückt an der Vorlage.
Laut ersten Abstimmungsumfragen könnte es knapp werden. 46% der Stimmbürger wollen Ja stimmen, ebenfalls 46% Nein, der Rest ist noch unentschlossen. Was wird der Ausschlag in die eine oder in die andere Richtung geben am 14. Juni?
Ja, wie immer auch die Mobilisierung. Was noch interessant ist, ist, die Kampagne hat ja noch gar nicht angefangen. Ich habe kein einziges Plakat dafür oder dagegen gesehen, fast keine Medienmitteilungen dafür oder dagegen. Das läuft alles so quasi im Windschatten von dieser 10-Millionen-Initiative von SVP. Also das kann in die eine oder die andere Richtung gehen. Was aber interessant ist, ist, dass der ganz militaristische Umschwung, der in der nationalen Politik jetzt stattgefunden hat, seit dem Ukraine-Krieg, seit dem Beginn von dem Krieg, der hat in der Bevölkerung laut Umfrage überhaupt nicht stattgefunden. Die Bevölkerung ist grossmehrheitlich gegen Aufrüstung, grossmehrheitlich skeptisch gegenüber der Armee. In jeder Umfrage in den letzten Jahren zeigt sich das. Und das könnte sich also hier auch zugunsten vom Zivildienstverband, der das Referendum ergriffen hat gegen das Gesetz, könnte sich das auswirken.
Reden wir zuerst über die Befürworter von der Vorlage, also über die, die den Zivildienst eben schwächen wollen. Eins von ihren Hauptargumenten ist, wir haben es schon angetönt, dass die Armee zu wenig Soldaten hat. Hören wir mal, wie der Stefan Hollenstein im 10 vor 10 vom Schweizer Fernsehen argumentiert hat. Er ist der Präsident vom Verband der militärischen Gesellschaften.
Das sind alles Leute, die der Armee fehlen. Das sind wehrdiensttaugliche Leute. Das können wir einfach nicht länger akzeptieren. Die Armee läuft Gefahr, dass sie ausblüht. Wir wissen aufgrund der Berechnungen Ende 20er Jahre, dass die Armee dann wirklich zusammengeht, bestandesmässig. Also der Effektivbestand ist jetzt noch 140'000. Der wird massiv zusammengehen auf noch etwa 120'000 vielleicht noch. Wegen dem Zivildienst, wegen diesen vielen Abgängen.
Stimmt's, was er sagt?
Das ist sehr lustig. Seine Zahlen, die stimmen schon, aber seine Interpretation stimmt nicht. Es ist so, dass die Armee laut Gesetz höchstens 140'000 darf betragen. Und sie ist heute drüber. Es ist auch so, dass auf Ende Jahrzehnt zwei Jahrgänge gleichzeitig entlassen werden, während zwei Jahren, nämlich weil der Bundesrat die Dienstzeit von 12 auf 10 Jahre verkürzt hat, weil die Armee sonst zu gross wird. Und dann gehen wir unter die 140'000. Aber es ist immer noch gross genug. Und wenn die Armee wie vorher auch weiterhin wächst, einfach auch wegen Bevölkerungswachstum, sind wir gleich wieder drüber und dann widerspricht die Armeegrösse wie heute am gesetzlichen Maximum.
Ja, was mich wirklich verrückt macht bei dem Statement von Stefan Hollenstein ist Folgendes. Das sind jetzt Zahlen, die kann man für richtig befinden oder für falsch befinden. Aber die Übersetzung von dieser abstrakten Diskussion in eine konkrete Diskussion scheint mir, ich habe es vorher schon gesagt, schon sehr wichtig. Das heisst ja, wir brauchen mehr Leute, die wir im Ernstfall in den Krieg schicken können. Und ich werde Herrn Hollenstein einfach einmal fragen, wie es eigentlich bei ihm aussieht, ob er dann seinen eigenen Sohn auch in den Krieg schicken würde, auf Gefahr, dass er ohne Beine zurückkommt.
Was bezweckt das VBS und der Stefan Hollenstein damit, wenn sie immer wieder sagen, die Armee sei zu klein, es fehlen ja Soldaten?
Das ist nur, um ein Argument zu haben, um den Zivildienst zu schwächen, weil sie sich schon immer gestört am Zivildienst und schon immer wollen, das gehört man aus dem Votum raus, oder? Dass es ihnen stört, dass da quasi sportliche junge Männer sich nicht im Militärdienst begeben. Das ist eigentlich der einzige Grund, und sonst gibt es keinen Grund zu behaupten, man hätte zu wenig Soldaten.
Lukas, du hast vorher gesagt, wie du dich, wenn du als Militär zurückdenkst, auch als Warten erinnerst. Ich habe selber ja keinen Dienst geleistet, aber Kollegen haben auch von anderen Absurditäten erzählt. Möglichst viel Munition zu verschiessen, dass der nächste Jahrgang wieder gleich viel Munition zur Verfügung hat. Oder durch das ganze Land brettern mit Lastwagen und mit Panzer, damit dann das Benzin wieder gesprochen wird. Müsste man nicht viel mehr die RS und die WKs attraktiver gestalten, statt jetzt den Zivildienst zu attackieren?
Nein. Wenn man die Grundhaltung hat wie ich, und natürlich gibt es gewisse Leute, die sagen, das ist naiv, aber wenn man die Grundhaltung wie ich hat, nämlich, dass Friedenssicherung, Sicherheitssicherung, dass das nicht mit Militär geht, sondern mit anderen Sachen, zum Beispiel mit multilateralen Organisationen, dann nachher geht es nicht darum, das Militär, der es den Weg kann, attraktiver zu machen, sondern dann geht es im Gegenteil darum, zum Beispiel friedensfördernde Massnahmen zu fördern und auf der anderen Seite den Zivildienst attraktiver zu machen.
Also ich sehe es anders. Ich finde, die Armee müsste schon dafür sorgen, dass sie selber attraktiver ist. Die NZZ hat kürzlich sehr einen interessanten Artikel publiziert mit zwei Beispielen von Männern, die die RS absolviert und das gerne gemacht haben. Nachher in WK sie kommen, sich gottlos gelangweilt und haben wegen dem gewechselt in den Zivildienst. Da ist wirklich die Armee selber die Schuld. Und wenn man so denkt wie der Lukas, das ist eigentlich die einzige Schlussfolgerung, ist, wir müssen die Armee abschaffen und können uns dann nicht verteidigen, wenn die Schweiz angegriffen wird. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Natürlich wollte ich auch nicht einen Sohn müssen in den Tod schicken oder verletzt zurückkommen aus einem Krieg. Ich wünsche das niemandem. Aber einfach sich dem zu verweigern, ist in der heutigen Welt keine Lösung.
Man mag mir eine gewisse Naivität unterstellen, aber genau das ist meine Haltung, Priscilla. Tatsächlich, ich bin in dieser Beziehung ein unverbesserlicher Pazifist. Und du hast ja den Artikel in der NZZ angesprochen. Das ist schon ein interessanter Artikel. Ich sehe also wirklich kaum ein Medium, wo das Militär über Jahre wirklich immer und immer wieder verteidigt hat. Und jetzt kommt ausgerechnet in der NZZ kommt ein Artikel. Und es ist ja nicht so, dass die zwei Leute, die du erwähnt hast, dass die gesagt haben, ja, es ist einfach ein bisschen angenehmer. Es ist ein bisschen angenehmer, Zivildienst zu machen und darum gehe ich aus dem Militär raus. Nein, die haben Sinnfragen gestellt. Die haben sich überlegt, was macht mehr Sinn? Es war nicht eine Frage von der Bequemlichkeit. Im Gegenteil, die müssen ja nachher eben anderthalb Mal so viel Zeit für den Dienst aufwenden wie die anderen. Es ist eine Sinnfrage.
Ja, das zeigt eben auch, dass die Armee muss doch in der heutigen Welt fähig sein, aufzuzeigen, warum sie sinnvoll ist. Wenn sie das heute nicht schafft, dann wenn? Also dort würde ich wirklich auch beim VBS ansetzen, um das Problem zu lösen.
Die Gegner der Vorlage, über die das Stimmvolk am 14. Juni befindet, warnen davor, dass das nur ein erster Schritt sei in der Umsetzung von einem noch viel grösseren Plan. In Wahrheit nämlich ging es den Armeefans nicht nur darum, den Zivildienst unattraktiver zu machen. Nein, sie werden ihn gerade ganz abschaffen. Stimmt das? Fahrt da mehr Freunde wirklich eine Salamitaktik?
Ja, das kann man schon sagen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum der Zivildienstverband Ziviva das Referendum ergriffen hat. Die Reform hier ist vielleicht noch nicht so riesig einschneidend, aber sie sagen, während den Anfängen. Und es kommt noch viel mehr. Wie ich vorher erwähnt habe, wenn jetzt die Sicherheitsdienstpflicht wird kommen, die das Parlament verlangt, das wäre das Ende vom Zivildienst. Das Parlament hat auch die Fusion vom Zivildienst mit dem Zivilschutz verlangt. Das wäre auch das Ende des Zivildienstes, wie wir ihn heute kennen. Es gibt immer auch zahlreiche Probleme, die mit solchen Bestrebungen kommen. Es ist grundrechtswidrig. Es gibt ein Gutachten von einem renommierten Staatsrechtsprofessor, der sagt, man kann nicht die gleichen zwei Männer in den gleichen Dienst schicken, aber weil sie diesen Dienst aus unterschiedlichen Gründen machen, muss der eine anderthalb Mal so lang. Das widerspricht dem Grundrecht von der Gleichbehandlung, oder? Und darum hat der Bundesrat auch davon abgesehen, aber das Parlament hat da kein Gehör. Und ich war schon noch erstaunt, als ich mit dem FDP-Nationalrat, mit dem Heinz Theiler, geredet habe, der diesen Vorstoss eingereicht hat, der durchkam, habe ich ihn auf das Problem mit dem Grundrecht hingewiesen und er hat einfach gesagt, er sehe das anders. Also er hat gar nicht begründet, warum das gleich aus ihrer Sicht richtig ist.
Von was für Dimensionen reden wir eigentlich im Moment vom Zivildienst? Wie viele junge Männer wählen diesen Weg?
Es sind jährlich 6'000 bis 7'000 Personen. Das muss man natürlich in Relation setzen mit denen, die Dienst leisten. Und das sieht dann so aus, vor der RS entscheiden sich rund 15% von den Männern für den Zivildienst. Während der RS wechseln 4% in den Zivildienst. Da gibt es mehr Abgänge aus medizinischen Gründen noch als in den Zivildienst. Und später wechseln jährlich rund 1,5% der Armeeangehörigen in den Zivildienst.
Aber gleich noch mal anstehen, hinter diesen Zahlen steht ja immer noch der Verdacht, dass die, die in den Zivildienst wechseln, zum Beispiel während der RS oder nach der RS, dass die es einfach lieber ein bisschen gemütlicher haben. Das ist für mich ein Rätsel. Die Leute haben entweder kein Militärdienst geleistet oder kein Zivildienst oder weder das eine noch das andere. Ich erlebe Zivildienstleistende als Leute, die nach Sinn suchen, die etwas machen wollen für die Allgemeinheit und die, weiss Gott, nicht rumsitzen. Im Gegenteil.
Ja, das ist sicher so. Ich meine, wenn man in einem Altersheim, in einem Pflegeheim arbeitet oder in einem Behindertenheim oder all den Orten, wo die arbeiten, in einer Kita, das ist nicht gemütlich. Da sind wir uns einig.
Genau so sieht es auch die SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf, die auch Co-Präsidentin vom Zivildienstverband Ziviva ist und sich in einem Beitrag von Radio SRF wie folgt geäussert hat.
Zivis leisten sehr viel für die Gesellschaft. Sie werden wirklich gebraucht. In den Schulen, in Pflegeheimen, in den Spitälern, bei den Bergbauern, im Umweltschutz.
Dein 19-jähriger Sohn Lukas hat den Grossteil von seinem Zivildienst ja jetzt hinter sich. Was hat er gemacht und wie ist er da damit zufrieden gewesen?
Ja, bevor ich zu dem etwas sage, noch etwas zum Zitat von der Priska Seiler-Graf. Ob es zum Beispiel die Schulen, ob die Schulen wirklich Zivildienstleistende brauchen, das ist nochmal eine andere Frage. Wir können ebenso gut sagen, die Schulen müssen einfach mit genug Personal ausgestattet sein, dass sie alle Aufgaben können erledigen können, die Gesellschaft für die Schulen vorsieht. Ich bringe das, weil unser Sohn tatsächlich Zivildienst in einer Stadt Zürcher Schule gemacht hat. Das war das Kappeli. Das Kappeli hat 1. bis 6. Klasse, Kindergarten, Hort und er hat dort mit 4- bis 7-jährigen Kindern geschafft, hat die mitbetreut, soweit das in einem Zivildienstleistenden der wirklich erlaubt ist. Es ist so, unser Sohn ist wahrscheinlich prädestiniert fürs Militär, ist gross, ist Schüttler, fit und so weiter. Aber er hat sich, wie eingangs erwähnt, selber entschieden für den Zivildienst. Und das ist für mich wirklich ein super Beispiel, wie es eine Win-Win-Win-Situation war. Es war eine Win-Situation für ihn selber. Er hat etwas erlebt, was er vorher noch nie erlebt hat. Es ist für die Schule, soweit ich es beurteilen kann, eine Win-Situation gewesen. Sie haben noch jemanden gehabt, der da mitgeholfen hat bei der Betreuung von diesen Knöpfen. Und es ist für die Knöpfe selber auch, glaube ich, eine Win-Situation gewesen.
Dann würdest du sagen, jemand, der in der Schule mithilft wie dein Sohn, ist für die Schweiz mindestens so viel wert wie jemand, der seine Zeit in der Rekrutenschule durchbringt?
Ja, das würde ich selbstverständlich sagen. Ich warte gerne auf die Zeit, wo, wie es Priscilla fordert, das Militär mehr kann plausibel machen, wieso es viel mehr Soldaten braucht. Ich habe in den letzten 50 Jahren das noch nicht gehört vom Militär, aber in der heutigen Zeit würde ich sagen, ja, es ist sinnvoller.
Ich finde beides sinnvoll. Man kann es nicht gegeneinander ausspielen und es muss auch das Recht geben, Zivildienst zu leisten, immer. Das ist ein Grundrecht. Darum ist das eigentlich die verfehlte Diskussion. Man muss schauen, dass beides sinnvoll ist.
Entschieden wird am 14. Juni an der Urne. Das war es von dieser 25. Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Wir freuen uns, wenn Sie im Dialog über die Abstimmung diskutieren, über den Zivildienst und die Armee, oder wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen unsere Sondersession ganz generell gefällt. Entweder per Sprachnachricht auf Telefonnummer im Episodenbeschreib oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe von der Sondersession gibt es wie immer in 2 Wochen. Klicken Sie doch gerade noch geschwind auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci.
Merci.